Verehrter Herr Studienleiter, geschätzte Festgäste, es geht vielleicht noch, wenn ein Österreicher im hochdeutschen Deutschland einen Vortrag hält, ohne sich entschuldigen zu müssen. Aber wenn ein Österreicher viele Jahre in den USA ist und dann ins hochdeutsche Deutschland kommt, um einen Vortrag zu halten, dann muss er sich wahrscheinlich im Vorhinein entschuldigen. Ich habe noch keine Ahnung, wie das jetzt gehen wird. Ich habe nur gesehen, als ich geschrieben habe an meinem Vortrag, dass es nicht mehr ganz so leicht ist, Deutsch zu sprechen, als es mal war. Deshalb bitte ich um Entschuldigung gleich vorweg, falls die eine oder andere grammatikalische Dummheit vorkommt. Es ist mir eine große Freude und auch eine Ehre, heute hier sein zu dürfen, um ein neues Studienjahr an der ART gleichsam einzuläuten oder zu eröffnen. Ich verfolge die Aktivitäten der ART schon viele Jahre lang und mein Gebet war und ist und wird wahrscheinlich auch bleiben, dass Gott seinen besonderen Segen auf die Akademie für reformatorische Theologie legen soll. Dies nicht nur, weil Dr. Klautke mir seit über 20 Jahren ein guter und geschätzter Freund ist, sondern in erster Linie deshalb, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die ART für Deutschland, nein, für das ganze deutschsprachige Europa von ungeheimer Wichtigkeit ist. Ich kann dies nicht genug bekräftigen. Obwohl die ART momentan nicht Hundertschaften von Studenten hat oder noch nicht hat, darf die Wichtigkeit dieser Institution für das ganze deutschsprachige Europa nicht unterschätzt oder gar missverstanden werden. Und ich sage Ihnen auch gleich, was ich meine. Das ist keine Übertreibung. Ich meine das ganz genauso, wie ich es sage. Vor 500 Jahren war Deutschland das Zentrum des biblischen Christentums, das Zentrum der Reformation, ein Bollwerk der Reformation, wenn man das so sagen will. Und heute, am 20. Oktober 2018, stehen wir hier im Zentrum, gleichsam im weltweiten Zentrum, des säkularen Humanismus und des multikulturellen Marxismus. Wir scheinen den endgültigen Untergang des christlichen Abendlandes zu erleben. Wir müssen davon ausgehen, und das meine ich hier so, wie ich es sage, wir müssen davon ausgehen, dass eine Kultur, der von Gott so viel gegeben wurde, einen solchen Segen nicht einfach wegwerfen darf, ohne letztendlich dafür gerichtet zu werden. So wie uns Paulus im Galaterbrief warnt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und nun werden Sie sich vielleicht fragen, wenn Deutschland ohnehin unter Gottes Gericht steht, was nützt es dann überhaupt zu kämpfen? Was ist dann der ganze Punkt der ART? Was nützt es gleichsam, das Silber auf einem sinkenden Schiff zu polieren? Lassen Sie mich antworten, indem ich Sie daran erinnere, wie oft Gott durch die Heilsgeschichte hindurch von seinem Gericht dann doch abgesehen hat, wenn ein Volk sich vor ihm gedemütigt hat und Buße getan hat. Ich muss Sie sicher nicht daran erinnern, wie oft Gott sich über sein alttestamentliches Israel immer wieder erbarmt hat. Denken Sie nur an die Zeit der Richter, wie oft Israel in ärgster Weise immer wieder untreu wurde, immer wieder gegen Gott gesündigt hat, und wie sich Gott immer wieder erbarmt hat. Allein im Buch der Richter sehen wir 7-mal folgenden Kreislauf. Abfall des Volkes Gottes, dann Gottes Züchtigung durch die Feinde Israels, dann Israels Umkehr unter Schmerzen und unter Leiden und Schrei nach Gottes Erbarmen, nicht weil sie Gott so geliebt haben, sondern weil sie so gelitten haben. Und schließlich Gottes Erbarmen durch das Schicken eines Richters oder eines Befreiers für Israel und für die Befreiung. Also Rebellion, Züchtigung, Umkehr, Befreiung. 7-mal alleine im Buch der Richter. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ich Sie so ansprechen darf, die einzige Hoffnung für Deutschland, die einzige Hoffnung für Europa, die einzige Hoffnung für das westliche Abendland ist die Umkehr zu Gott. Aber eine solche Umkehr geschieht niemals in einem Vakuum. Gott hat dazu Gnadenmittel bereitgestellt und diese Gnadenmittel müssen wir verwenden. Und diese Gnadenmittel sind nicht Gottesdienste, die wie Rockkonzerte aussehen, nicht weltliche coole Prediger mit Harley-Davidson-T-Shirts, die von einem Barstuhl predigen, Es ist nicht die Angleichung der Gemeinde an die Welt, um doch endlich mal relevant zu sein. Nein, das bevorzugte Gnadenmittel Gottes, das Gott für die Umkehr von Sündern vorsieht, ist die mutige Verkündigung seines gesamten Ratschlusses des Wortes Gottes. Und es ist genau dies, was Deutschland, was Europa, was die westliche Welt braucht. Die treue und mutige Verkündigung des gesamten Ratschlusses Gottes. Und genau deshalb braucht es die Akademie für reformatorische Theologie, weil solche Verkündiger nicht vom Himmel fallen, sondern gelehrt und genährt werden müssen. Der Herr sucht sie aus, die Verkündiger, aber wir müssen sie ausbilden in Hingabe zu Gott und seinem Wort. Nun könnte vielleicht jemand sagen, es gibt doch auch andere Ausbildungsstätten im deutschsprachigen Raum, evangelikale, pietistische oder charismatische Bibelschulen und Seminare, und die gibt es zweifellos. Aber lassen Sie mich auch ganz klar sagen, ich bin durchaus dankbar für jede christusorientierte Arbeit im deutschsprachigen Raum oder überhaupt irgendwo, und ich freue mich darüber und ich werde mich auch weiterhin freuen. Aber ich freue mich nicht mit einer ungeteilten Freude. Ich freue mich mit einer Freude, wie Paulus sie zum Beispiel ausdrückt in Philipper 1. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Es ist eine solche Freude, mit der ich mich über diese Ausbildungsstätten freue. Aber es ist keine ungeteilte Freude. Denn was wir wirklich brauchen, ist eine biblisch-reformatorische Verkündigung und nicht irgendeine Verkündigung. Wir brauchen keine pietistische Ausbildungsstätte, wo es nur um persönliche Frömmigkeit geht. Wir brauchen keine doktrinalistische Ausbildungsstätte, wo es nur um totes Dogma geht. Und wir brauchen auch keine transformalistische Ausbildungsstätte, wo es nur darum geht, die Gesellschaft zu verändern. Wir brauchen eine ganzheitlich-reformatorische Ausbildungsstätte, die angehenden Pastoren biblische Lehre vermittelt, die nicht nur persönliche Frömmigkeit in höchstem Maße fördert, sondern auch eine Auswirkung auf alle Lebensbereiche einer Gesellschaft hat. Eine ganzheitlich biblisch-reformatorische Ausbildungsstätte für ganzheitlich biblische Verkündiger und Pastoren. Und genau das ist es, was echte reformatorische Theologie ist. Eine ganzheitliche Theologie. Eine Theologie, die den ganzen Ratschluss Gottes nicht nur lehrt, sondern auch lebt und anwendet auf jeden einzelnen Lebensbereich. Eine Theologie, die ja das Evangelium von ganzem Herzen immer wieder verkündigt, das Evangelium des souveränen Gottes, der Menschen durch Gnade erlöst. Das muss gepredigt werden, bei der aber der Römerbrief nicht nach dem 11. Kapitel vorbei ist. Eine Theologie, die nicht nur das blanke Evangelium predigt, Kapitel 1 bis 11 des Römerbriefes, diese wunderbare Erklärung des Evangeliums, aber die das deshalb des Kapitel 12, Vers 1 nicht vergisst, dass dieses Evangelium eine Auswirkung haben muss. Keine Auswirkung auf einen Lebensbereich, auch keine Auswirkung auf manche Lebensbereiche, sondern eine Auswirkung auf jeden einzelnen Lebensbereich. Gott regiert über alle Lebensbereiche seines Volkes. Reformatorische Theologie ist eine ganzheitliche Theologie, alle Lebensbereiche umfassend. Reformatorische Theologie wendet die Bibel nicht nur auf die persönliche Erlösung des einzelnen Menschen an, wie es heute oft fast offen verkündigt wird, sondern sie sieht alle Lebensbereiche gleichsam durch die Augengläser der Schrift an. Die Schrift wird für alle Lebensbereiche angewandt und nicht nur für persönliche Erlösung und vielleicht noch einige andere mitzunehmen in den Himmel. Wir lesen im 2. Korinther Kapitel 12, 2. Korinther Kapitel 10 folgende Worte. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und jetzt kommt's. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam des Christus. Na, das ist eine schöne Stelle, nicht? Jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam des Christus. Und sie wird auch oft zitiert. Nur wissen wir, was sie heißt. Sie heißt genau, was sie sagt. Der Heilige Geist meint genau, was er hier sagt. Wir können hier durchaus wörtlich auslegen. Jeder Gedanke muss gefangen genommen werden, muss geprüft werden anhand des Wortes Gottes und muss dann entweder für biblisch oder für unbiblisch erfunden werden. Für biblisch erfunden werden, Amen, Halleluja. Für unbiblisch muss umgekehrt werden und geändert werden. Niemand seit dem Fall kann das perfekt machen. Aber das bezieht sich auf unser ganzes christliches Leben. Niemand außer Jesus Christus hat seit dem Fall jemals perfekt gelebt. Aber die Reaktion ist nicht, dann alles wegzuwerfen und zu sagen, wir schaffen es ja sowieso nicht, es ist alles Gnade, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist nicht der biblische Weg. Der biblische Weg ist gebrochen sein über seine Sünde und über seine Fehlbarkeit und zu tun, was in unserer Macht steht, um den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, nicht nur in Worten, nicht nur in Handlungen, sondern zunächst einmal in Gedanken. Jedes Wort, jede Handlung, jede Einstellung beginnt in ihren Gedanken. Und natürlich weiß Paulus das, getrieben vom Heiligen Geist, sagt er uns. Wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam des Christus. Jede Sünde beginnt in ihren Gedanken. Jedes gute Werk beginnt in ihren Gedanken. Jede Einstellung, jede Überzeugung, jedes Gefühl beginnt in ihren Gedanken. Und deshalb sind wir hier ganz klar aufgerufen dazu, jeden Gedanken gefangen zu nehmen. Gefangen zu nehmen. Einen Gefangenen zu nehmen. Niemanden auszulassen von den Gedanken. Keinen davon entfliehen zu lassen. Gefangen zu nehmen. Zu binden. Zu unterwerfen. Nicht unsere Gedanken. Wir haben dieses blöde Gerede in Deutsch. Ich weiß nicht, ob wir es nur in Österreich sagen. Würde mich nicht wundern. Wo wir sagen, Gedanken sind steuerfrei. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist eine absolut dumme Aussage. Unsere Gedanken liegen offen vor der unsichtbaren Welt. Und nicht nur das, unsere Gedanken haben immer eine Auswirkung im Leben. Wie sie denken, so werden sie letztendlich reden, handeln, sein und fühlen. Wir müssen jeden Gedanken gefangen nehmen, jeden Lebensbereich. Alles, was wir angehen, alles, was wir andenken, muss unter die Herrschaft des Wortes gebracht werden. Nicht nur das Evangelium. Oder persönliche Frömmigkeit, sondern auch Ehe. Wie soll eine Ehe gelebt werden? Was ist eine Ehe? Das können wir uns nicht einfach aus den Fingern saugen oder die Psychologen fragen. Wir müssen ins Wort Gottes schauen. Arbeit. Was ist Arbeit? Wie hart müssen wir arbeiten? Welchen Stellenwert hat sie? Das müssen wir aus der Schrift vor Gott lernen. Wirtschaft. Sie haben gehört, ich bin Professor für Wirtschaftslehre. Ich lehre nicht einfach irgendeine Wirtschaft. Ich studiere das Wort Gottes. Und schau, was Gott uns über die Wirtschaft zu sagen hat. Politische Überzeugungen. In Amerika ist es ganz, ganz modern zu sagen, die Politik hat an der Kanzel nichts verloren. Na, meine Frage ist, warum denn nicht? Jeden Gedanken gefangen nehmen. Jedes Thema muss angesprochen werden. Jedes Thema muss biblisch betrachtet werden. Da wird viel geschimpft über die Politik unter den Christen. Oh, die Washington ist so schlimm. Oder vielleicht Berlin ist so schlimm. Stimmt, glaube ich, in beiden Fällen. Und dann schütteln wir den Kopf, oder wie der Grönemeyer gesungen hat, wie eine Herde Kühe, blicken wir kurz auf und grasen dann gemütlich weiter. Und dann fragen wir uns nie, warum Washington oder Berlin so schlimm sind. Washington und Berlin sind so schlimm, A, weil wir sie nie herausfordern, nie ansprechen biblisch, nie die Verantwortung Gottes über sie ausrufen. Und zweitens, weil wir nicht dort sind. Weil, haben Sie schon vergessen, Politik ist so schmutzig. Politik ist so schmutzig, weil wir nicht dort sind. Und weil es so schmutzig ist, sind wir nicht dort. Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz, oder nicht? Politik ist genauso wie jeder andere Lebensbereich dem Herrn Jesus Christus unterworfen. Finanzen. Ich kann nicht tun mit meinem Geld, was ich will. Ich kann nicht in der Schuldenfalle leben, mein Leben lang und glauben, es ist christlich. Ich kann mit meinem Geld nicht tun und lassen, was ich will. Die meisten Christen heutzutage wollen nicht mal mehr den Zehnten geben. Und das ist dann meine Privatsache. Da hat der Pastor nichts zu sagen und hat die Bibel nichts zu sagen, aber jeden Gedanken gefangen nehmen. Ausbildung. Welche Ausbildung mache ich? Wie bilden wir aus? Kann ich so einfach meine Kinder in die öffentliche Schule schicken? Ich weiß, in Deutschland ist wahrscheinlich einer der härtesten Fälle weltweit. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass jeder Gedanke gefangen genommen werden will. Wir hatten gerade eine Diskussion in der Vorlesung vor ein paar Tagen an der Universität. Und da hat jemand wieder dieses wunderbare Zitat genannt, ja, aber unsere Kinder müssen ja Salz und Licht sein. Dann habe ich gesagt, okay, würden Sie einen 6-Jährigen oder einen 5-Jährigen nach Indien als Missionar schicken? Nein, natürlich nicht. Aber warum nicht? Der muss doch Salz und Licht sein. Warum kann nicht das Missionar nach Indien gehen? Der würde niemals überleben. Da geht's, können Sie sich Ihre Frage auch selbst beantworten, warum wir 5- und 6-jährige christliche Kinder nicht in ein atheistisches, humanistisches, marxistisches, 8 Stunden lang täglich Umfeld schicken können, ohne dass sie zurückkommen als genau solche multikulturellen, marxistischen und humanistischen Kadersoldaten. Wissenschaft. Da wird oft geredet von Wissenschaft und Christentum. Wie kann man Christentum und Wissenschaft in Verbindung bringen? Ich höre fast niemals einen Christen dagegen aufbegehren und sagen, einen Moment mal, da stimmt doch was nicht. Wissenschaft und Christentum sind doch nicht entgegengesetzt. Ich brauche eine christliche Sicht der Wissenschaft. Aber wir haben inzwischen das total im Großeinkauf gekauft, dass Wissenschaft automatisch antichristlich und säkular ist. Das ist die wahre Wissenschaft. Anstatt dass wir sagen, oh Moment, was sagt denn die Bibel über Wissenschaft? Muss doch die Wissenschaft sich mal erklären, ob es überhaupt Wissenschaft ist und nicht vielleicht schon Religion geworden ist. Kindererziehung, wie erziehen wir unsere Kinder? Schauen wir ins Wort Gottes, um zu lernen, wie wir die Kinder großziehen müssen in der Furcht und Zucht des Herrn? Mathematik. Leute sagen, oh, Mathematik ist wertfrei. Ja, ist das wirklich so? Das heißt, dann hätten wir den ersten Bereich gefunden, wo wir die Gedanken nicht gefangen nehmen müssen in den Gehorsam des Christus. Ist Mathematik vom Menschen erfunden worden? Gibt es Mathematik überhaupt? Oder ist es nur eine Illusion und deshalb brauchen wir nicht jeden Gedanken gefangen nehmen? Der Paulus denkt sich schon was dabei, wenn er von Gedanken redet, die wir gefangen nehmen werden müssen. Mathematik funktioniert nur, weil Gott unveränderlich ist, weil Gott treu und verlässlich ist, weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Und weil Gott Mathematik erschaffen hat. Deshalb gibt es Mathematik. Und genau so muss Mathematik erlehrt werden. Sie sehen Gott in jeder Disziplin. Sie sehen seine Charaktereigenschaften, Sie sehen seine Handschrift, Sie sehen seine Güte, Sie sehen seine Unveränderlichkeit. Aber das muss man natürlich dann auch lernen. Das muss man dann natürlich auch suchen. Oder Geschichte. Geschichte ist doch sicher wertfrei. Nichts ist wertfrei. Sie haben es wahrscheinlich schon erraten. Allein der Auswahl, selbst wenn ein Geschichtelehrer ehrlich wäre, ja, ob er jetzt wissend oder unwissend revisionistisch lehrt, ist eine andere Frage. Aber selbst wenn er ehrlich ist, dadurch, dass er gewisse Inhalte aus der Geschichte auswählt und sie in eine gewisse Beziehung zueinander setzt, ist er schon subjektiv. Geschichte muss in Beziehung zum Kreuz gesetzt werden. Geschichte muss in Verbindung zu der Heilsgeschichte gesetzt werden. Christen sind nicht eine Fußnote der Heilsgeschichte. Wir sind die Hauptsache. Die Welt ist die Fußnote. Und Christus ist der Inhalt der ganzen Weltgeschichte. Jetzt sagen Sie mir, wird irgendeine Disziplin, die ich gerade angesprochen habe, wertfrei gelehrt oder kann sie wertfrei gelehrt werden? Alles muss durch die Augengläser Gottes betrachtet werden. Durch die Augengläser des Wortes Gottes. Jeder Mensch hat eine Weltanschauung. Jeder Mensch hat gewisse Dinge, die er im Glauben annimmt, bevor er zum ersten Mal Wissenschaft betreibt, bevor er sich zum ersten Mal Gedanken über irgendwas macht. Sie haben nicht die Wahl, ob Sie eine Weltanschauung haben möchten. Sie haben immer irgendeine Weltanschauung. Sie haben nur die Wahl, ob Sie eine biblische oder eine unbiblische oder damit antibiblische Weltanschauung haben. Lassen Sie mich das kurz erklären. Und sogar die nicht-christliche Philosophie, die Sie an den staatlichen Universitäten hören, hat das erkannt, dass jede Weltanschauung 3 Grundelemente hat. Das erste Grundelement ist die Metaphysik. Das ist das erste Grundelement. Oder die Lehre vom Übernatürlichen. Oder was ist die Natur, was ist das Wesen von Realität? Jeder Mensch muss irgendein Konzept von Realität haben, sonst kann er nichts wahrnehmen. Er kann nichts einordnen. Jeder Mensch hat ein Konzept von Realität. Der Materialist hat ein Konzept von Realität, dass alles aus einem sinnlosen Zufall entstanden ist und dass es nur das gibt, was materiell erfahrbar ist. Der Hindu hat ein illusionistisches Konzept von Realität. Er glaubt, es ist alles eine Illusion. Aber jeder hat irgendein Konzept von Realität. Manche mag vielleicht glauben, er träumt nur. Das ist alles ein Traum. Aber jeder hat ein Konzept von Realität, sonst kann er nicht weiterleben. Er kann nichts einordnen. Ob er sich dessen jetzt bewusst ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber jeder Mensch hat ein Konzept von Realität. Das zweite ist, jeder Mensch hat ein Konzept von Epistemologie oder Erkenntnistheorie. Oder im wirklichen Deutsch, woher wissen wir, wenn wir was wissen? Wie wissen wir? Wann weiß man was? Jeder Mensch hat ein Konzept davon. Nicht jeder Mensch hat ein gutes Konzept, aber jeder Mensch hat ein Konzept davon. Wie wissen wir? Wann wissen wir was? Leute sagen die ganze Zeit, es ist ja erwiesen oder es ist bewiesen. Die Erkenntnistheorie finden Sie raus, wenn Sie fragen, woher wissen Sie das denn? Naja, ich habe es in der Bild-Zeitung gelesen, dass Wissenschaftler das herausgefunden haben. Und jetzt wissen Sie es sozusagen. Ja, das ist für ihn genug. Nicht? Aber das ist dann nicht biblische Erkenntnistheorie. Wir wissen nur, weil Gott sich offenbart hat. Gott hat sich offenbart in der Natur und Gott hat sich offenbart in seinem Wort. So wissen wir. Von dort gehen wir aus und so wissen wir alles andere. Der Nichtchrist hat keine wirkliche Ahnung, wann er was weiß, warum er was weiß und gemäß der Metaphysik nicht mal, ob es ihn selbst gibt. Fragen Sie mal einen sogenannten Atheisten, woher er denn weiß, dass er existiert. Dann können Sie ihm schon mal für die nächsten paar Stunden eine Arbeit geben. Ethik ist das Dritte. Was ist richtig und falsch? Jeder hat ein Konzept von richtig und falsch. Nur niemand will es erklären, wo er es hernimmt. Wir lesen die ganze Zeit oder wir hören Politiker oder Aktivisten reden, das ist richtig oder das ist falsch oder Homosexuelle sollen zusammenleben dürfen und sollen Ehen haben dürfen, weil das ist einfach so. Die einzige Frage, die Sie stellen müssen, ist, woher wissen Sie denn das? Das ist Ethik. Er sagt dann einfach, ja, es ist einfach so. Das weiß doch jeder, dass es so ist. Und dann fragen Sie, na, wenn es jeder weiß, dann muss er eine gute Erklärung dafür geben. Ich möchte Sie hören. Er weiß überhaupt nicht. Er nimmt einfach an. Er nimmt einfach an, dass es richtig oder falsch ist und das ist dann einfach so. Wir wissen, warum es richtig und falsch gibt. Weil Gott es uns offenbart hat in seinem Wort und auch in seiner Schöpfung. Diese drei, Metaphysik, Erkenntnistheorie und Ethik, hält jeder Mensch im Glauben. Kann nicht nachgewiesen werden, kann nicht im Labor erforscht werden. Ich sage Ihnen auch warum. Bevor Sie zum ersten Mal irgendeinen wissenschaftlichen Vorgang beginnen, bevor Sie zum ersten Mal in ein Labor gehen oder irgendwas erforschen, brauchen Sie diese drei bereits. Sie müssen bereits ein Konzept von der Realität haben, Sie müssen bereits vorher wissen, wann Sie denn was rausfinden, wann Sie denn was wissen und Sie müssen schon ein Konzept von richtig und falsch haben, bevor Sie zum ersten Mal Wissenschaft betreiben. Deshalb, jeder Mensch hält diese drei im Glauben. Deshalb ist jeder Mensch ein Gläubiger. Jeder Mensch glaubt Metaphysik, jeder Mensch glaubt Erkenntnistheorie und jeder Mensch glaubt richtig und falsch. Die Frage ist nur, basierend auf was glaubt er? Ich frage oft so Atheisten, ich habe dieses Buch, was hast du? Er hat gar nichts. Wir haben ein Buch, das uns vom Himmel gegeben wurde, das Gott uns gegeben hat, wo uns das Herz aufgemacht hat, dass wir wissen und erkennen, dass es das Wort Gottes ist ohne Einschränkung. Das ist Erkenntnistheorie. Das ist der Beginn. Gott hat zu uns gesprochen. Gott hat in diese nichtswissende Welt hineingesprochen. Und deshalb wissen wir, der Ungläubige hat gar nichts, außer seine Vorlieben und seine persönlichen Vorzüge. Jeder denkende Mensch, jeder Homo sapiens, jeder denkende Mensch hat ein Konzept für diese drei. Aber es sind nur die Christen, die wissen, woher es kommt und woher sie es haben. Und jeder Mensch hält diese drei im Glauben. Der Nichtchrist hält diese drei, Metaphysik, Epistemologie und Ethik im Glauben. Der Hindu hält sie im Glauben, der Moslem hält sie im Glauben und der Christ hält sie im Glauben. Deshalb ist jeder Mensch ein Gläubiger, aber nicht jeder Mensch hat den richtigen Glauben. Deshalb glauben viele Menschen Lügen und nur eine Gruppe glaubt die Wahrheit und das sind die Christen. Wir müssen begreifen, dass es im Denken, weder im Denken noch im Handeln, Neutralität gibt. Neutralität ist ein Mythos. Kein Mensch ist neutral. Der Ungläubige ist nicht neutral, der Moslem ist nicht neutral, aber auch der Christ ist nicht neutral. Wir sind alle vorbeeinflusst durch unseren Glauben. Der Atheist hat seinen Glauben, es gibt keinen Gott. Das hält er im Glauben. Dass es keinen Gott gibt, hat er nicht bewiesen. Und um es zu beweisen, müsst ihr zuerst eine Erkenntnistheorie haben, die ihr dann wieder im Glauben hält. Also Sie sehen schon, ohne Glauben kommt niemand aus. Jeder hat einen Glauben und das nennt man eine Weltanschauung. Was man im Glauben hält über die Natur der Realität, über wann weiß man, was man weiß und über richtig und falsch. Das ist Ihre Weltanschauung. So sehen Sie die Welt an. Und der Christ braucht eine biblische Weltanschauung. Das Problem allerdings ist heute, dass viele Christen, die zwar das Evangelium, die rettenden Glauben haben, wie wir in der Predigt vorhin gehört haben, rettenden Glauben, aber eine Weltanschauung wie ein Ungläubiger. Das heißt, sie gehen in die Gemeinde mit der christlichen Weltanschauung, wenn es um die Erlösung geht. Vielleicht um persönliche Frömmigkeit, um Evangelisieren, da sind sie noch biblisch. Aber wenn es um Arbeit geht, wenn es um Ehe geht, wenn es um Finanzen geht, wenn es um Politik geht, wenn es um Recht und Ordnung geht, wenn es um die meisten anderen Lebensbereiche geht, ist er funktionell ein Atheist, der eine materialistische Weltanschauung hat und das darf nicht sein. Kein Mensch ist neutral und wir dürfen als Christen auch nicht neutral sein. Es gibt niemanden, der nur faktenorientiert ist, weil es gibt keine bloßen Fakten. Fakten werden von Menschen immer interpretiert. Ich gebe Ihnen das Beispiel die Fossilien, wo Evolutionisten und Kreationisten die gleichen Fossilien ansehen und zu völlig unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Der Christ gemäß seiner Weltanschauung zur richtigen, die Gott ihm offenbart hat, und der Atheist zur falschen mit Evolution. Aber sie schauen die gleichen Fakten an. Aber der Mensch kann Fakten nicht ansehen, ohne sie zu interpretieren. Und er interpretiert sie immer gemäß seiner Weltanschauung. Wenn er jetzt also eine falsche Weltanschauung hat, wird er immer die falsche Interpretation von Fakten haben. Also bloße Fakten gibt es nicht. Und es gibt auch nicht Menschen, die nur faktenorientiert sind oder nur wissenschaftsorientiert. Wie oft rede ich mit Leuten, die sagen, ja, Sie sind ein Pastor, aber ich bin Wissenschaft. Dann frage ich, bitte erklären Sie mir das doch mal mit der Wissenschaft. Inwiefern sind Sie Wissenschaft und ich Glaube? Und dann sagt einer, ja, die Wissenschaft hat erkannt, dass Evolution, oder oft beginnen sie mit dem Urknall, nicht, wo man dann überhaupt sie ganz leicht aufs Glatteis führen kann, weil da überhaupt nichts da ist dafür. Nicht? Und dann sage ich, okay, haben Sie das selbst erforscht mit dem Urknall? Nein. Ja, woher wissen Sie es dann? Naja, ich habe es gelesen. Also Sie lesen es von anderen und Sie glauben es dann einfach nicht. Und wenn Sie besonders gescheit sind, dann merken Sie an diesem Punkt schon, was ich vorhabe. Sie wandeln im Glauben. Sie wandeln im Glauben an eine absolut unglaubliche Theorie. Nämlich im Anfang war nichts und dann ist nichts explodiert und auf einmal war da was. Und dann war eine schleimige Blase im Ozean und daraus ist dann alles entstanden. Inklusive dem Menschen in seiner ganzen Komplexität, auch inklusive unserem Konzept für Gut und Böse, für Ethik, für Sinn des Lebens und so weiter. Und das alles ist aus nichts entstanden, das auf einmal Bumm gemacht hat. Und dann war auf einmal alles da. Und das ist jetzt wissenschaftlich, ja. Aber Evolution. Ja, haben Sie die untersucht? Und ich gehe dann oft noch weiter und frage, was liegt denn im Mittelpunkt des Universums, die Sonne oder die Erde? Das weiß doch jeder, dass das heliozentrische Weltbild stimmt. Dann frage ich ja, haben Sie das selbst untersucht? Haben Sie selbst durch das Fernrohr geschaut und haben Sie das selbst erforscht oder sind Sie gar ins Weltall geflogen? Nein. Sage ich, ja, woher wissen Sie das denn? Und dann ist ihm eigentlich dann klar, dass er auch komplett und total im Glauben wandelt. Der könnte Jahrzehnte in die Irre geführt werden und es könnte sich herausstellen, dass heliozentrisch gar nicht stimmt. Die Erde könnte flach sein und er weiß es nicht. Der Mensch könnte zwei Herzen haben, er hat nie reingeschaut. Ja? Wir wandeln alle ständig im Glauben. Also der Herr, der dann kommt oder die Dame, die dann kommt und sagt, ich bin nur Wissenschaft und du bist nur Glaube, das ist natürlich Humbug. Wir wandeln alle im Glauben, es gibt nur zwei Gruppen. Die einen haben den rechten Glauben, der sie zur Wahrheit führt, und die anderen haben den falschen Glauben, der sie zu Lüge und in die Irre führt. Dieser ganze Gedanke, dass Glaube und Wissenschaft entgegengesetzt sind, ist eine absolute Lüge. Und leider Gottes haben viele Christen das auch mit aufgenommen in ihre Weltanschauung. Ja, ich weiß schon, die Wissenschaft sagt dies und das, aber ich bin Glaube. Das ist ein falsches Dilemma, das ist eine logische Fehlleistung. Glaube und Wissenschaft sind keine Gegensätze. Sie dürfen nicht vergessen, was wir gerade gesagt haben, dass jede Wissenschaft auf einem Glauben beruht. Wenn der Glaube ist das Vehikel für unsere Wissenschaft. Und wenn die Wissenschaft auf einem falschen Vehikel fährt, dann kommt sie zu falschen Ergebnissen. Na, der Evolutionist, der Materialist hat eine Weltanschauung, es gibt keinen Gott, es gibt keine Wunder und nachdem es keinen Gott gibt, kann die Bibel auch nicht sein Wort sein. Diese drei hält er im Glauben, bevor er zum ersten Mal ins Labor geht. Das ist für ihn klar, das hat er nie irgendwo nachgewiesen, das hat er nie wissenschaftlich erforscht, damit beginnt er. Das ist sein Beginnpunkt von Wissenschaft. Und dann geht er ins Labor und sieht Gott an jeder Ecke, aber nachdem es ja in seinem Kopf ist, es gibt keinen Gott, es gibt keine Wunder und die Bibel kann nicht Gottes Wort sein, kommt er natürlich zu alternativen Resultaten. An jeder Ecke, an jedem Ende sieht er Gott. Aber nachdem es den ja nicht gibt, muss er immer drum herum arbeiten. Deshalb sind die auch so zornig, weil Gott überall ist. Weil sie ihn überall sehen, weil sie die Ordnung im Universum andauernd sehen. Und aber immer drum herum arbeiten müssen. Nicht? Und dann kommen sie mit so einer sagenhaften Theorie wie Evolution daher, die absolut keinen Funken an Glaubwürdigkeit hat, keinen Funken an wissenschaftlicher Integrität hat, nur um mit ihren drei Grundannahmen klarzukommen. Es gibt keinen Gott, es gibt keine Wunder und die Bibel ist nicht sein Wort. Das Problem ist, dass viele Christen das jetzt auch schon glauben. In Amerika gibt es mehr und mehr Christen, die einfach müde sind vom Streiten und die sagen, naja, vielleicht hat Gott durch Evolution erschaffen. Was natürlich ein absoluter Unfug ist und Riesenprobleme mit sich bringt. Weil in dem Augenblick, wo sie die ersten Kapitel von Genesis aufgeben, haben sie einer Hermeneutik Tür und Tor geöffnet, die sie dann konsequent auf alle Stellen in der Schrift anwenden müssen. Und meine Frage ist dann oft, okay, wenn uns die Wissenschaft wirklich erklärt hat, dass Evolution richtig ist und die Bibel falsch ist, was machen wir dann mit der schwimmenden Axt? Was machen wir mit der Auferstehung der Toten? Was machen wir mit den Heilungswundern? Was machen wir mit Jona im Bauch des Fisches? Was machen wir mit all denen? Und deshalb können Sie geschichtlich nachlesen, dass der Niedergang der Kirche immer mit den ersten Kapiteln der Schöpfung beginnt. Das hat der Teufel schon rausgefunden, dass das so am besten geht. Er sagt, die ersten Kapitel der Schöpfung sind ja wurscht. Wir waren ja eh nicht dabei und alles andere bleibt eh, wie es ist. Nein, tut es nicht, weil diese Hermeneutik müssen wir dann konsequent, dieses Denken müssen wir dann konsequent anwenden. Und das Denken ist folgendes. Wenn wir in Gottes Schöpfung schauen, können wir lernen, wie wir die Bibel zu interpretieren haben. Und das ist genau der falsche Weg. Wir müssen durch die Bibel sehen, wie wir die Schöpfung zu interpretieren haben. Und das ist der Streit, in dem ich jetzt an meiner Universität stehe. Man will mich immer dazu bringen, zu sagen, dass ich durch die Schöpfung lernen kann, wie ich die Schrift auslegen muss. Und ich sage, nein, es ist der andere Weg. Es kann nie anders sein. Und deshalb müssen Sie aufpassen, mit welchen Grundannahmen Sie beginnen, mit welcher Weltanschauung Sie beginnen. Es gibt keine Neutralität. Sie beziehen immer eine Seite. Sie können nie auf Messerschneide stehen. Sie haben entweder Grundannahmen, eine Weltanschauung, die biblisch ist, oder eine Weltanschauung, die der Bibel entgegengesetzt ist. Und wir nennen das die Antithese. Die Antithese, der große Gegensatz. Es gibt nur entweder Gott ergeben oder gottesfeindlich. Es gibt keinen anderen Denkansatz als diese beiden. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das ist der große Gegensatz. Was hat Licht mit Finsternis gemeinsam? Was hat Christus mit Belial gemeinsam? Und das ist es, was die Gemeinde Jesu Christi im Westen komplett vergessen hat. Einfach vergessen hat. Dass es einen großen Gegensatz gibt zwischen der Welt und der Gemeinde Jesu Christi. Kontinuierlich versuchen wir zu sein wie die Welt, um für die Welt dann plötzlich so relevant zu sein. Uns die Welt zu imitieren und dann damit die Welt zu gewinnen. Und die Gemeinde im 20. und im 21. Jahrhundert so weit, hat dieses Prinzip absolut nicht verstanden. Anstatt anders in Denken und Handeln zu sein als die Welt, haben wir uns à la Willow Creek Church Growth Movement bei der Welt angebietet und hoffen so, die Welt zu erreichen. Wir meinen, klüger sein zu müssen als Gott. Alles als Ersatz für die mutige Verkündigung der christlichen Weltanschauung des Wortes Gottes. Ohne Wenn und Aber. Wir brauchen eine christliche Weltanschauung. Wir brauchen eine biblische Weltanschauung. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben, die Volkswirtschaft, weil das auch meine Disziplin ist. Viele Christen denken, Wirtschaft ist ein neutrales Fachgebiet. Das ist ganz neutral, wir müssen es nur so machen, dass es allen gut geht. Es sei egal, ob man als Christ Anhänger der freien Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft oder gar des Kommunismus ist. So denken viele Christen. Das wäre auch so, wenn die Bibel zum Thema Volkswirtschaft nichts zu sagen hätte. Aber dem ist nicht so. Die Bibel hat zu jedem Thema was zu sagen. Cornelis van Til hat das gesagt, der berühmte Theologe und Philosoph, christlicher Philosoph. Die Bibel, hat er gesagt, ist in jedem Bereich, zu dem sie spricht, absolut autoritativ. Weiters ist festzuhalten, dass sie zu jedem Bereich spricht. Also die Bibel ist in jedem Bereich, zu dem sie spricht, absolut autoritativ. Weiters ist festzuhalten, dass sie zu jedem Lebensbereich spricht. Dies für Christen zu verstehen, ist ungemein wichtig. Wenn ich Sie kurz auf 2. Timotheus Kapitel 3 verweisen darf, von Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei und dann kommt's, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, dass die Schrift ist alles, was wir brauchen für dieses Leben, um es richtig auszurichten. Die Schrift ist unser Beginnpunkt und unser Endpunkt. Die Schrift spricht zu jedem Lebensbereich. Zu diesem ersten Wort Belehrung, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, schreibt Calvin, das meint buchstäblich alles. Die Bibel belehrt uns über alles. Und jetzt manche sagen natürlich jetzt, aber wenn ich Chirurg werden will, die Bibel erklärt mir nicht, wie ich eine Appendixoperation durchzuführen habe. Das natürlich nicht. Aber ohne die Bibel, ohne die christliche Weltanschauung kann ich niemals eine Appendixoperation durchführen. Weil ich nicht weiß, was Realität ist, weil ich nicht weiß, wann ich was weiß und wenn ich nicht weiß, was richtig und falsch ist. Die Bibel sagt sehr viel zum Körper, sie sagt sehr viel zur Gesundheit, sie sagt sehr viel, wie ich meine Arbeit auszuführen habe. Und ohne die christliche Weltanschauung könnte ich diese Appendixoperation nicht zur Ehre Gottes ausführen. Zu sagen, die Schrift sei nur nützlich für das unmittelbare Evangelium und zur persönlichen Frömmigkeit und hätte nichts zu Dingen des täglichen Lebens oder gar der Wissenschaft zu sagen, oder zu politischen, sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, rechtlichen Dingen zu sagen, ist in sich selbst unbiblisch und damit sündhaft. Zurück zur Volkswirtschaft. Die generelle Meinung, Volkswirtschaftslehre ist die Lehre der Allokation von Ressourcen, die alternative Anwendungsmöglichkeiten haben. Das ist die generelle Definition von Volkswirtschaft. Oder in anderen Worten, es ist die Lehre von der bestmöglichen Verwendung von was wir haben, sodass die meisten Menschen am meisten erhalten. Und das klingt relativ neutral. Ne? Wir wollen, dass es den meisten Menschen gut geht oder nicht. Ja, sehen wir uns mal die westlichen Systeme an, die wir so toll finden heute. Und manchmal wird mir richtig übel, wenn ich Christen zuhöre, wenn sie über Politik oder über Wirtschaft reden, weil sie so daneben sind. Wie schaut unser System aus im Westen? Der Staat nimmt Steuern, verteilt sie um und gibt sie denen, die weniger haben. Das klingt doch menschlich, nicht? Das klingt überhaupt toll für unsere westlichen Ohren. Die meisten Christen haben überhaupt kein Problem damit. Das einzige Problem ist, dass es absolut unbiblisch ist. Absolut unbiblisch, ein sündhaftes System, weil es permanent das 8. Gebot verletzt. Das 8. Gebot sagt, du sollst nicht stehlen. Das 8. Gebot sagt nicht, du sollst nicht stehlen, außer mit Mehrheitsbeschluss. Es sagt auch nicht, du sollst nicht stehlen, außer du bist der Staat. Es sagt, du sollst nicht stehlen. Was ist stehlen? Stell ist die Wegnahme von Eigentum ohne die Autorisierung durch Gott. Der Gott hat den Staat nie autorisiert, uns 50% des Einkommens wegzunehmen und es jemandem zu geben, der nicht dafür gearbeitet hat. Das ist einfach nicht so. Da sind jetzt viele Christen, die werden da wahnsinnig emotional und sagen, ja, aber das ist doch menschlich. Und das sieht man auch, sie haben keine biblische Weltanschauung. Sie haben nicht mal verstanden, dass Gottes Wille unserem Willen vorgeht. Es geht nur mehr um persönliche Präferenzen. Und ich habe genug Christen erlebt, die mit mir einen Streit anfangen wollen, nur weil sie persönlich etwas mehr gern haben oder mehr mögen. Römer 13 wird die Obrigkeit als Trägerin des Schwertes konstituiert, als Dienerin Gottes, als Rächerin zum Zorngericht an dem, der Böses tut. Im 1. Petrus Kapitel 2 lesen wir, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Hier wird die Autorität des Staates konstituiert. Konstitutiv, nicht deklarativ. Gott sagt es hier und so soll es sein. Hier wird der Staat eingesetzt als Trägerin des Schwertes, das heißt die Bestrafung von Übeltätern und die Ermutigung derer, die Gutes tun. Das inkludiert jetzt Strafrecht, Gerichtswesen, Polizei und die Landesverteidigung. So, die Aufgabe des Staates ist die Beschützung ihrer Subjekte von Feinden im Inneren und im Äußeren. Das ist die Aufgabe des Staates. Sie werden niemals eine Stelle finden, die sagt, der Staat ist dazu aufgerufen, Peter das Geld wegzunehmen und Paul zu geben. Der Staat ist nirgendwo in der Schrift aufgerufen zur sozialen Umverteilung. Wie sehr Sie das auch lieb haben wollen, ist irrelevant. Sie müssen es im Wort Gottes finden. Und da ist die Aufgabe des Staates nicht der Sozialstaat, nicht die Umverteilung, sondern der Schutz der Bürger vor inneren und äußeren Feinden, für Strafrecht, Polizei, Gerichte, Landesverteidigung, nicht zur Vermögensumverteilung. Und für diese Aufgaben, die ihm Gott gegeben hat, darf der Staat auch Steuern einnehmen. Es steht auch im Römer 13, deshalb zahlen wir auch Steuern, nachdem die Aufgaben des Staates aufgelistet werden. Das heißt, Steuern sind nicht per se schlecht. Aber der Staat darf nur Steuern für diese paar Aufgaben nehmen, die Gott ihm gegeben hat. Deshalb sage ich, stehlen ist die Verletzung des Eigentums eines anderen, das außerhalb der Autorisierung Gottes ist. Für diese Aufgabe hat Gott den Staat autorisiert, Steuern zu nehmen. Das 8. Gebot lautet, du sollst nicht stehlen und nicht, du sollst nicht stehlen, außer du bist der Staat. Oder du sollst nicht stehlen, außer mit Mehrheitsbeschluss. Und dann höre ich immer von den Studenten die Frage, ja, was ist denn jetzt mit den Armen? Jeder ist so besorgt um die Armen. Niemand mag selbst geben, aber jeder will, dass der Staat den Armen gibt und er soll es möglichst den anderen wegnehmen und nicht mir. Was die Aufgabe der Armen, wessen Aufgabe ist es jetzt? In der Bibel lesen wir doch oft, dass wir unser Herz nicht verschließen sollen von den Witwen und Waisen und so fort. Es sind immer wir als Individuen angesprochen, niemals der Staat. Wir sind niemals angesprochen, jemanden anderen Geld wegzunehmen und es den Armen zu geben, sondern wir sind in unserem Herzen angesprochen. Wir sollen den Armen helfen, nicht den Faulen. Es ist uns verboten, den Faulen zu helfen, im 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 10. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Und jetzt schauen Sie sich mal den Westen an. Wir machen genau das Gegenteil von dem, was Gott uns vorgeschrieben hat. Und das war nur Wirtschaft jetzt. Das ist eins von tausenden Fachgebieten. Weiteres Beispiel, Seelsorge. Immer mehr Pastoren schicken ihre Gemeindeglieder zu säkularen, nichtchristlichen Psychologen. Zur Seelsorge. Obwohl wir als Hirten der Gemeinde dazu berufen sind, den Menschen zu helfen. Und solche Psychologen haben normalerweise ein humanistisches Menschenbild, das der Schrift entgegengesetzt ist. Es gibt hunderte Theorien der Psychologie, die sind sich ja alle miteinander nicht einig, nur in einem sind sie sich einig, fast alle, dass Schuld ein negativer Begriff ist und demnach Versöhnung nicht notwendig ist. Und da schicken wir unsere Gemeindeglieder hin. Das kann doch bitte nicht sein. Das kann doch bitte nicht möglich sein. Ich könnte Beispiel nach Beispiel nach Beispiel anführen. Wir könnten buchstäblich durch jeden Lebensbereich durchgehen und sehen, dass die Welt ein der Bibel entgegengesetztes Bild hat, ein entgegengesetztes Konzept in jedem einzelnen dieser Bereiche. Lassen Sie mich deshalb am Rande erwähnen, dass öffentliche Schulen oder staatliche Zwangsbildung und Universitäten niemals neutral sein können. Das müssten Sie jetzt schon verstehen, weil kein Lebensbereich neutral ist. Sie können ihn entweder christlich lernen oder antichristlich lernen. Sie können ihn nie neutral lernen. Sie können nie sagen, ich lehre weder christlich noch antichristlich. Sie lernen entweder christozentrisch oder Sie lernen entgegengesetzt der Christozentrik. Warum ist das so? Warum ist die Welt so entgegengesetzt? Kann es nicht sein, dass manche in der Welt vielleicht doch ganz okay ist? Es ist kein Zufall, meine lieben Freunde. Römer 1,18, wo steht, wo der Ungläubige beschrieben wird. Denn es wird geoffenbart, der Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, und jetzt kommt's, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das ist jeder Ungläubige, ob es weiß oder nicht. Jeder Ungläubige hält die Wahrheit durch Ungerechtigkeit auf. Sie müssen verstehen, dass der pietistische Evangelikalismus in seiner durchaus lobenswerten Gegenbewegung zum liberalen Rationalismus dies total übersehen hat, und nun haben wir die Folgen davon. Der Pietismus hat dem Liberalismus entgegengewirkt und hat gesagt, bei euch geht es immer nur um Verbesserung der Gesellschaft. Wir brauchen das Evangelium, wir brauchen Christus. Und die haben sich dann eingeschlossen mit dem Büchlein in der Ecke und haben nur ich und Christus, das war alles. Und es war auch wichtig in dieser Zeit, dass man die Leute wieder zurückführt in die persönliche Frömmigkeit. Aber das Pendel schwingt halt dann leider Gottes oft in die andere Seite. Und jetzt haben wir die Folgen davon im Evangelikalismus. Einen ich-zentrierten christlichen Glauben, wo es nur um meine Sache mit Jesus geht. Es geht nicht mehr um Weltanschauung, es geht nicht mehr um Bildung, es geht nicht mehr um die Gesellschaft, es geht nicht mehr um richtige Lehre. Das ist alles unter die Räder gekommen. Ein Christentum, das sich auf die persönliche Erlösung und Heiligung konzentriert, aber zu allen anderen Fragen des Lebens so gut wie keine Antworten hat. Und alle die auf andere Lebensbereiche zu sprechen kommen, werden als unchristlich und unfromm beschrieben. Sie müssen auch verstehen, dass der sozialistische Wunschtraum, den Glauben ausschließlich ins Private zu drängen, wie es in der Gotha-Erklärung gestanden ist, in der sozialistischen Erklärung, der Glaube ist Privatsache, den haben die Christen in den letzten 100 Jahren in Europa freiwillig verwirklicht. Sie haben den Glauben nur ins Private gezogen. Die Christen selbst sagen heute, der hat in der öffentlichen Arena nichts mehr verloren. Das kaum hinterfragte sozialistisch-humanistische Axiom, Religion ist Privatsache, wird gleichermaßen von Christen wie von Feinden des Christentums gleichermaßen hinausposaunt. Religion ist Privatsache. Und damit hat das Antichristentum freie Hand, alle öffentlichen Lebensbereiche zu dirigieren. Und in Deutschland habt ihr es besser gesehen wie irgendjemand anderer auf der Welt. Der Staat hat buchstäblich alles übernommen. Abtreibung, Homo-Ehe, Zwangsumerziehung aller Kinder in staatlichen Schulen, weil man will keine Parallelgesellschaften. Hat das jemand mitgekriegt, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat? Wir wollen keine Parallelgesellschaften. Irgendein Christ muss doch bitte mal aufstehen und fragen, Parallelgesellschaften wozu? Oder wie wir in Österreich sagen, zu was? Parallelgesellschaften zu was? Oh, die wissen ganz genau, dass sie eine Weltanschauung haben und dass sie keine Parallelweltanschauungen dulden. Sogar das Bundesverfassungsgericht hat es verstanden. Nur die Christen haben es noch nicht verstanden, dass es einen Krieg der Weltanschauungen gibt. Und die Christen schweigen zu all dem Unrecht. Zu Abtreibung, zu Homo-Ehe, zu Zwangserziehung unserer Kinder im staatlichen Apparat. Man will sich ja tunlichst unterordnen und ein gutes Zeugnis sein, heißt es dann oft. Unrecht wird damit akzeptiert und die Gemeinde verliert damit jegliche moralische Autorität. Und das auch zu Recht. Weder der gegenwärtige Evangelikalismus mit seinem Rückzugspietismus und seinem dispensationalistischen Endzeitpessimismus, noch das Luthertum mit seiner zahnlosen Zweireiche-Lehre haben auf diese Misere eine Antwort. Es war und ist die ganzheitlich reformatorische Theologie, die hier zur Rettung eilen muss, um hier einen Lebensbereich nach dem anderen aus der ideologischen Gefangenschaft gleichsam zu erlösen. Wie es der reformierte Theologe und niederländische Premierminister des frühen 20. Jahrhunderts Dr. Abraham Kuyper so bezeichnet ausgedrückt hat: Es gibt keinen Fingerbreit auf dem Erbe unseres gesamten menschlichen Seins, worüber dem Christus, der Herr über alles ist, nicht ausruft: Mein. Er sagt damit: Christus erhebt Anspruch auf jeden Fingerbreit der menschlichen und jeder anderen Existenz. Es gehört alles ihm und es muss alles ihm untergeordnet werden. Das ist reformatorische Theologie. Das ist biblische Theologie. So sehen Christen die Welt mit allem, was darin ist, durch die Brille der Heiligen Schrift, mit Christus, der Herr über alles ist, im Zentrum. Und genau deshalb braucht es die ART, die Akademie für reformatorische Theologie, um Männer zuzurüsten, die diesen Universalanspruch des Christus über alle Lebensbereiche mutig verkündigen und damit einer vom Kurs des Wortes Gottes abgekommenen Gemeinde den Weg weisen und einer verlorenen Welt das volle Evangelium zur Versöhnung mit Gott bringen. Ich danke Ihnen.